ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Er ist einer der markantesten Schauspieler Deutschlands. Kaum einer kann so diabolisch gucken wie er. Das Böse hat er schon oft verkörpert, sei es als Josef Goebbels oder Adolf Hitler oder als der Rächer in diesem legendären Tatort aus Wiesbaden, der mit dem großen Showdown am Kurhaus. So kennt man ihn hauptsächlich, aber eigentlich soll er ein sehr umgänglicher und fröhlicher Zeitgenosse sein. Herzlich willkommen, Ulrich Matthes.
Ja, Tarche, guten Morgen, guten Morgen.
Über wen oder was lachen Sie am liebsten?
Über mich selber, über sich. Eindeutig.
Aha, haben Sie heute schon über sich gelacht?
Ach klar, man tritt ja ununterbrochen in Mini-Fettnäpfchen, also auch in größere, aber auch in Mini-Fettnäpfchen. Und ich habe ganz bestimmt schon über mich gelacht, beispielsweise, als ich aus dem Haus gegangen bin und weil ich gestern noch in Lissabon war, habe ich mich heute so völlig falsch angezogen, dachte ich, hä? Sag mal, man braucht doch nur aus dem Fenster zu gucken und dann bin ich wieder hochmarschiert und auf dem Weg in meine Wohnung, um mich wärmer, deutlich wärmer anzuziehen, habe ich auch über mich gelacht und habe gedacht, so dämlich kannst auch nur du sein.
Also der Mann hat Selbstironie. Ich freue mich auf zwei unterhaltsame Stunden mit Ulrich Matthes.
Hallihallo.
HR1 Talk.
Ulrich Matthes ist ein waschechter Berliner Junge, genauer gesagt Westberlin, Jahrgang 1959. Und sein Vater war ein renommierter Journalist, Chefredakteur beim Berliner Tagesspiegel. Das heißt, Zeitung lesen am Frühstückstisch, das gehörte für Sie schon immer dazu?
Absolut. Mittlerweile lese ich fast alles online, was mir schwer gefallen ist. Denn eigentlich finde ich dieses Papierrascheln und das Umblättern und diese Druckerschwärze an den Händen schön. Und ich brauchte eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt habe, runter zu scrollen. Ich bin ein echter Maniac. Ich würde sagen, wenn man mich fragt, was ist denn eigentlich dein Hobby oder ihr Hobby, dann würde ich tatsächlich sagen, es sind die Medien. Ich bin wirklich sehr interessiert und zwar auch an allem. Also ich lese auch den Sportteil ausführlich, weil ich ein großer Sportfan bin, das Feuilleton, den Kulturteil sowieso, aber eben auch den politischen Teil.
Wie viele Tageszeitungen schaffen Sie am Tag?
Ich würde sagen 4.
Ihr Vater hatte eine tägliche Glosse zu schreiben. Ab und zu macht das natürlich Spaß, aber täglich ist das ein ziemlicher Druck, denn es passiert ja nicht immer was Lustiges.
Nee.
Stimmt es, dass Sie manchmal selbst dann herhalten mussten als Sohn mit Geschichten? Was ist dir in der Schule passiert?
Absolut. Damals wurde die Zeitung wirklich abends erst fertiggestellt in der Druckerei und dann rief er manchmal verzweifelt meine Mutter an zu Hause und sagte, sag mal, mir fällt nichts ein. Mensch, haben die Kinder nicht, also mein Bruder und ich, haben die nicht irgendwas erlebt? Und oft war es so, dass er dann für seine kleinen Kindermundgeschichten deutlich mehr Leserpost bekam, als wenn er über irgendeinen Justizskandal in Berlin schrieb. Also die Leute wollten dann doch lieber irgendwas Unterhaltsames von den beiden Kindern, die die Leserinnen und Leser des Tagesspiegels mittlerweile schon kannten, als dann die große Weltpolitik. Die Leute lachen einfach wahnsinnig gerne. Mein Vater hat damals schon gesagt, wenn die Leute was zu lächeln oder zu lachen haben, ist Ihnen das lieber, als wenn irgendein großer Skandal aufgedeckt wird.
Ihre ersten Schauspielerin-Schritte haben Sie schon als Kind gemacht. Sie waren Synchronsprecher beim Fernsehen, als Kind schon. Was waren das für Rollen?
Ja, vor allem habe ich gedreht. Ich habe 3 Jahre lang gedreht. Danach im Grunde habe ich erst angefangen zu synchronisieren, weil das Drehen mir verboten wurde von meinen, im Nachhinein würde ich sagen, sehr vernünftigen Eltern, weil sie das Gefühl hatten, es tut mir nicht gut. Und als Ausgleich und als kleinen Bonus sozusagen durfte ich aber zumindest weiter synchronisieren. Unter anderem habe ich die Waltons synchronisiert, Charlie Brown eine Zeit lang aus den Peanuts, eine durchgehende Gastrolle, einen Adoptivsohn, glaube ich, von den Ponderosa-Helden von Bonanza. Bei den Waltons war ich der mit den Eselsohren oder den abstehenden Ohren Jason mit der Gitarre und der Mundharmonika. Das war ich. Ich hatte tatsächlich ein Probesprechen für die Hauptrolle, John Boy. Und dann sagte man mir, nee, deine Stimme ist noch zu jung, aber Jason wäre wunderbar. Und dann habe ich jahrelang Jason in die Waltons synchronisiert.
Also mit Jason, mit den abstehenden Ohren, haben Sie Ihr Taschengeld dann aufgebessert?
Absolut.
Aber Sie haben sich nach der Schule nicht direkt entschieden, Schauspieler zu werden, sondern Sie wollten erst Lehramt studieren. Wieso das?
Weil ich in der Pubertät mich so allmählich politisierte. Und ich hatte das Gefühl, auch dadurch, dass meine Eltern, wie gesagt, mir die Schauspielerei, also das Drehen, verboten hatten und ich nur noch synchronisieren durfte, dachte ich, nee, irgendwie ist die Schauspielerei doch ein zu egozentrischer, narzisstischer Beruf. Und ich dachte, ich will was für die Menschheit tun. Was wird man dann, wenn man nicht gleich Politiker werden will? Lehrer. Und ich dachte, Lehrer ist ein sehr schöner Beruf, was ich immer noch finde. Und dann habe ich mir überlegt, meine beiden Lieblingsfächer zu studieren, um dann Oberstudienrat irgendwann zu werden am Gymnasium, Deutsch und Englisch. Habe das studiert an der FU, Germanistik und Anglistik. Und dann dachte ich, nee, meine intuitive Seite, meine impulsive Seite, irgendwann kam mir zu kurz. Immer nur Sekundärliteratur und ich konnte dann auch gar nicht mehr ins Theater gehen, ohne nicht zu denken, Mensch, ich will da eigentlich rauf, ich will spielen. Und dann kam das mit der Schauspielerei nach Jahren eben so wieder hoch, dass ich dachte, versuchst es mal. Dann habe ich Martin Held, damals berühmter Film- und Theaterschauspieler, vorgespielt und der sagte, Mensch, der Junge hat Talent, ich rate zu, aber mach das Studium zu Ende, was ich dann nicht gemacht habe. Und so wurde ich dann doch etwas verspätet Schauspieler.
Ulrich Matthes über seinen Werdegang. Der Schauspieler Ulrich Matthes ist heute unser Gast im hr1 Talk. Zuletzt war er im ARD-Film Zwei Freunde zu sehen. Mit dem Film Der Untergang war er sogar für den Oscar nominiert. Da spielten sie damals Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels. Also man kann schon sagen, sie werden sehr mit extremen Charakteren besetzt. Wie nähert man sich so einer Figur an wie zum Beispiel Goebbels? Also ich hätte da körperlichen Widerwillen, oder?
Ja, der Holocaust, die Shoah ist für mich ein wirkliches Lebensthema. Ich habe mich sehr früh angefangen, damals noch relativ unschuldig, lektüremäßig mit der ganzen Nazizeit zu beschäftigen. Das ist für mich ein großes Thema. Es ist es auch für mich jetzt als Bürger, während den Anfängen, ich bin da sehr engagiert gegen die AfD, die Aussicht, Josef Goebbels ist ein der absoluten Hauptverantwortlichen für diese schrecklichen Taten, die die Nazis getan haben, entsetzlicherweise spielen zu müssen, war für mich ganz schrecklich, die Vorstellung. Ich habe zuerst abgesagt.
Tatsächlich?
Und dann hat aber meine Agentin gesagt, hör mal, das kannst du nicht machen, das ist ein absolut seriöses, großes Projekt. Und habe ich gesagt, du, ich will aber meine Figuren ja verteidigen. Ich kann Josef Goebbels aber nicht verteidigen. Und dann hat sie gesagt, du, lass uns darüber mal reden oder ruf doch den Bruno Ganz nochmal an und frag ihn und mal sehen, was er dazu sagt.
Bruno Ganz hat Hitler gespielt.
Bruno Ganz hat Hitler gespielt. Genau. Und dann haben wir miteinander ausführlich geredet im Vorfeld. Und er hat mich doch ermutigt und hat gesagt, du, ich mach's doch auch. Und das ist einfach interessant, sich mit einem der Täter mal so intensiv zu beschäftigen. Und dann habe ich zugesagt, wusste auch, dass ich direkt danach mit Volker Schlöndorff den 9. Tag drehen würde. Die Hauptrolle darin war ein Überlebender, ein katholischer Priester, der lange in Dachau im KZ interniert war. Und die Aussicht, diese beiden Rollen direkt hintereinander zu spielen, mich darauf intensiv vorzubereiten, hat mich dann doch umgestimmt. Und ich habe dann ausführlich die Goebbels-Tagebücher gelesen. Ich habe ausführlich Überlebende von KZs, Semprun, Imre Kertész, gelesen, um mich sozusagen doppelt vorzubereiten. Einmal aus der Täterperspektive, einmal aus der Opferperspektive. Und ich will dann diese Erfahrung überhaupt nicht missen. Es war eine sehr interessante Erfahrung, Goebbels zu spielen. Schrecklich, aber interessant. Der Film, nicht ich, wurde für den Oscar dann nominiert. Der 9. Tag von Schlöndorff ging ein bisschen unter. Der hatte quasi parallel dazu Kinopremiere und die Leute sind dann in den Untergang gerannt. Und mir tat das leid, an dem 9. Tag hänge ich sehr. Ich habe mich da sehr intensiv vorbereitet. Ich habe körperlich auch wirklich sehr viel abgenommen. Habe da in der Zeit nur so Suppe und Mineralwasser zu mir genommen, um so mager wie möglich zu sein. Das war eine extreme Erfahrung. Ich will sie mir nicht missen, aber nach Hitler habe ich gesagt, für Netflix, in der großen Netflix-Produktion mit München, Jeremy Irons, genau. Munich als München, ja, mit Jeremy Irons als Chamberlain, habe ich gedacht, nun ist mal gut mit den Nazis. Ich werde jetzt keinen Nazi mehr spielen, denn wie Sie schon zu Recht gesagt haben, bin ich eigentlich ein freundlicher, humorvoller Zeitgenosse. Und jetzt reicht's einmal mit den Nazis. Ich habe die Nase voll.
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Sie so sehr schwierige Rollen so oft angeboten bekommen? Weil man Ihnen das einfach zutraut? Oder?
Einmal sicher das. Einmal ist es ja so, wenn man einen erfolgreich gespielt hat, so einen Bösewicht, denkt man, ach, der hat es einmal gut... Ich hatte ja tatsächlich zweimal danach nochmal das Angebot, Josef Goebbels zu spielen. Einmal in einem großen Hollywood-Film und einmal hier in einer deutschen Produktion. Da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will doch jetzt hier nicht als, wie Sie zu Recht etwas flapsig sagen, Goebbels vom Dienst. Das ist doch absurd, für kein Geld der Welt. will ich doch nochmal Goebbels spielen. Ich habe doch da einmal skrupulös überreden lassen, ihn zu spielen, und dann ist aber auch gut. Ich muss ja nicht unbedingt, obwohl ich auch andere interessante Hollywood-Angebote hatte, habe ich sie aber abgelehnt. Einmal Peter Weir, dem großen, tollen Regisseur, abgelehnt, weil ich das Gefühl hatte, ich will jetzt nicht, was ich hätte machen müssen, am Deutschen Theater kündigen, um dann eine mittelgroße, sehr interessante Rolle zu spielen, nur um zu sagen, ich habe einmal eine tolle Hollywood-Rolle. Es muss ja nicht sein. Wenn es so ein fantastisches, interessantes Angebot wie beispielsweise Christoph Waltz für den Tarantino in Glorious Bastards, da wäre ich wahrscheinlich schwach geworden. Aber jetzt für eine mittelgroße Rolle bei Peter Weir musste es nicht sein. Insofern kann ich auch gut ohne Hollywood leben.
Ulrich Matthes in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Schauspieler Ulrich Matthes, der freilich nicht nur für die Schauspielerei lebt. Er war zum Beispiel in Berlin auch offizieller Schwimmpate. Was ist das für eine Aufgabe?
Wie gesagt, ich bin ja sozial und politisch im weitesten Sinne engagiert. Und als man mich gefragt hat, Schwimmpate zu werden, habe ich mir das erklären lassen und fand das so schön, dass man Geld eintreibt. Ich selber habe damals auch gespendet, dazu aufruft, dass Menschen Paten werden für Kinder aus nicht so gut situierten Verhältnissen, die dadurch Schwimmunterricht bekommen. Das fand ich super, weil ich schwimme ausgesprochen gerne und auch gut. Ich bin ein leidenschaftlicher Krauler, kann auch Rücken, Brust sowieso. Und ich erinnere mich daran, dass ich so etwas von einem strengen Lehrer schwimmen gelernt hat, der mir immer mit so einer Schlange auf den Rücken gepiekst hat. Und um das so freundlich wie möglich zu gestalten und auch so lustvoll wie möglich zu gestalten, habe ich gedacht, und da ist irre viel Geld zusammen. Ich glaube 40.000 Euro oder so, das wird dann verteilt an einzelne Kinder, und die lernen dann schwimmen, hoffentlich bei netteren Menschen, als ich es damals gelernt habe. Denn Schwimmen macht ja irren Spaß. Und viele Eltern aus etwas prekären Verhältnissen sagen, nö, mein Kind soll nicht, das kostet Geld und will ich nicht und soll ich nicht und Dings. Es macht aber Spaß. Und außerdem sozusagen aus Lebensgefahrgründen ist es ja auch wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Insofern habe ich sofort jubilierend gesagt, ja, ich werde Schwimmpate, habe mich mit so einem komischen Ding, wie sagt man, Schwimmreifen oder so, dass die Kinder nicht untergluckern, ablichten lassen. Die Kinder hatten ihren Heidenspaß, als sie mich da gesehen haben. Die haben dann auch gesagt, spring doch mal rein, spring doch mal rein. Ich habe gesagt, nö, ich bleib draußen. Also es war ein für mich großes Vergnügen und die Kinder fanden es auch lustig. Schwimmpate.
Wir haben jetzt gute Laune Musik für Sie. An wen oder was denken Sie bei Cool and the Gang? Celebration.
Also, das war mein innigster Wunsch, weil ich gedacht habe, Mensch, die Leute sind eh so uffgeladen und dann schicken sie wieder irgendeine Hassmail los. Ich wollte für gute Laune sorgen und ich habe mich an meine Dancing Period, ich tanze jetzt gerade vor dem Mikro, die können es leider nicht sehen, die Hörerinnen und Hörer. Zwischen 20 und 30 bin ich ununterbrochen in die Disco gerannt. Ich war ein leidenschaftlicher, wilder Tänzer und ich möchte Sie, liebe Damen und Herren und alles, was es an Geschlechtern noch dazwischen gibt, doch auffordern, dringend, wenn Sie das jetzt hören, ein bisschen zu wippen oder gar aufzustehen und im Wohnzimmer zu tanzen. Es macht Freude, fürs Herz ist es auch noch gut. Also es wird jetzt getanzt. Viel Vergnügen.
Cool and the Gang Celebration für Ulrich Matthes. It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Come on now. Hier ist der HR1 Talk. Normalerweise beehren uns berühmte Schauspieler wie Ulrich Matthes, wenn sie für ihren neuen großen Kinofilm trommeln wollen. Heute ein bisschen anders, denn Ulrich Matthes arbeitet auch als Hörbuchsprecher. Das ist für viele Schauspieler ja so ein Nebenjob. Man liest ein bisschen was ein, leicht verdientes Geld. Für Sie ist es mehr als das?
Ich liebe das. Es ist ein wirklich von mir leidenschaftlich betriebenes drittes Standbein neben dem Theater und neben dem Film beziehungsweise Fernsehen. Ich finde es toll, vor einem Mikrofon zu sitzen und nur mit der Stimme einem Text, an den ich glaube, das ist ja die Voraussetzung, den ich irgendwie toll finde, aus welchen Gründen auch immer, diesen Text lebendig werden zu lassen, sodass Hörerinnen und Hörer das sinnlich miterleben können.
Also Sie machen nur eine Produktion, wenn Sie das Buch auch wirklich gut finden?
Absolut. Okay. Ich habe schon eine Menge abgesagt, weil ich es irgendwie doof fand oder keine Lust hatte. Genauso wie beim Film ja auch. Ich habe ja Projekte schon abgesagt, weil ich die Drehbücher doof fand. So geldgierig bin ich wirklich überhaupt nicht, sondern mein Beruf soll mir ja Freude machen. Dieser Beruf ist ja ein irres Privileg. Ich möchte nur arbeiten, wenn ich das total gerne und leidenschaftlich mache. Das gilt für Hörbücher, das gilt für Stücke am Theater und das gilt für Kameraarbeit.
Sie haben uns das neue Buch des französischen Philosophen Didier Eribon mitgebracht, ein wichtiger französischer Intellektueller. Sein Buch Rückkehr nach Reims war auch bei uns ein Erfolg. Das neue heißt Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Was hat Sie an diesem Buch gepackt?
Er beschreibt den Prozess der letzten Jahre seiner Mutter, die Art und Weise, wie sie behandelt worden ist in dem Altersheim, in das er und seine Brüder sie dann bringen mussten, weil es ihr einfach körperlich nicht mehr gut ging. Das beschreibt er sehr anrührend, sehr ehrlich. Mhm. Er geht da auch hart mit sich ins Gericht. Es hat mich deswegen auch besonders interessiert und berührt, das Buch, weil mir das vor ein paar Jahren genauso ging mit meiner Mutter. Mein Bruder und ich mussten unsere Mutter in ein Altersheim bringen. Ich hatte im Gegensatz zu Eribon, beziehungsweise habe kein schlechtes Gewissen, weil ich mich sehr in den letzten Jahren, meine Mutter ist vor anderthalb Jahren gestorben dann, um meine Mutter gekümmert habe, weil ich das Gefühl habe, ich gebe das, was sie mir da hat angedeihen lassen, ihr Leben lang zurück. Ich bin täglich, wenn ich in Berlin war und nicht auswärts gedreht habe oder auch mal zwei Wochen im Urlaub war, zu meiner Mutter hingefahren und habe mich um sie gekümmert. Das, was man alten Menschen schenken kann, ist ja nicht irgendwie ein Spekulatius-Packung oder ein Buch, sondern Zeit. Zeit kann man alten Menschen schenken. Und das habe ich mit meiner Mutter getan. Es war für mich sehr interessant und wirklich bewegend, so ein Buch aufzunehmen, in dem Eribon schildert, wie kompliziert das für ihn war, wie wenig Zeit er für seine Mutter hatte und wie die Gesellschaft einfach für die Alten keine Stimme hat. Er hat das Gefühl, man muss den Alten eine Stimme geben. Sie haben sie selber nicht mehr. Sie werden zum Teil wirklich schrecklich behandelt in diesen Altenheimen. Je nachdem, wie viel Geld man auch dafür übrig hat, so ein Altenheim zu bezahlen. Die Pflegerinnen und Pfleger haben zu wenig Zeit. Das ist ein großes, großes gesellschaftliches Thema, dessen sich die Gesellschaft viel mehr annehmen müsste. Und insofern wollte ich sozusagen auch aus Solidarität mit Eribon und mit seinem Anliegen dieses Buch unbedingt aufnehmen. Es ist ein großartiges Buch.
Es ist ein sehr kluges Buch und das wäre zum Beispiel so ein Satz, ich werde nie wieder Sohn sein. Da denkt er sehr lange drüber nach. Ging es Ihnen ähnlich?
Ja, natürlich. Natürlich. Mein Vater ist schon sehr lange tot. Vor rund 25 Jahren ist er gestorben. Jetzt ist meine Mutter auch tot. Das hat mich sehr mitgenommen und sehr viele Monate gekostet, um über diesen Tod, der erwartbar war, meine Mutter war knapp 99, hinwegzukommen. Ich werde nie wieder Sohn sein. Trotzdem versuche ich vital und freudig zu leben. Auch im Sinne meiner Mutter, die sich gefreut hätte, wenn es mir gut geht. Aber das ist ein großes Thema.
Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben von Didier Eribon. Gelesen von Ulrich Mattes. 8 Stunden lang dauert die Lesung. Wie lange braucht man für 8 Stunden im Studio?
4 Tage.
Hier ist der HR1 Talk. Wer kann uns mehr erzählen über Ulrich Mattes? Nun, da brauchen wir im Hessischen Rundfunk nicht lange zu suchen, denn Sie haben ja auch hier im Haus gedreht, zum Beispiel den legendären Tatort Im Schmerz geboren mit dem großen Showdown vor dem Wiesbadener Kurhaus. Ulrich Mattes war der skrupellose Rächer, der Gegenspieler von Ulrich Tukur. Und Redakteurin war damals die Liane Jessen. Die ist inzwischen im Ruhestand. Aber wir haben sie mal gefragt, warum sie eigentlich so gerne mit Ulrich Mattes gearbeitet hat.
Ulrich Mattes ist nicht nur ein guter Schauspieler. Ulrich Mattes hat etwas, was nicht viele in diesem Beruf haben. Er hat eine Aura. Er ist erstmal elegant. Er ist melancholisch. Er ist düster, aber auch lustig und ironisch, gefährlich. Eigentlich all das, was einen Mann interessant und verführerisch macht. Und man ahnt ein Geheimnis. Ich finde, für mich hat er eigentlich ganz große Hollywood-Qualitäten. Für mich war er immer im Vergleich mit der Aura von Anthony Perkins. Und dann ist er auch fähig, mächtige Rollenbilder abzuschütteln, was auch nicht jedem gelingt, um neue Wege zu gehen. Und was dann auch noch dazu kommt, was ich auch mittlerweile ganz wichtig finde, Er hat ein scharfes politisches Bewusstsein und ein ganz bescheidenes und kluges Auftreten. Also das ist jetzt eine Lobrede, zu der ich aber voll und ganz stehe.
Die HR-Redakteurin Liane Jessen über Ulrich Matthes. Nehmen Sie das Lob an.
Ja, ich freue mich, aber es ist mir auch ein bisschen unangenehm, merke ich gerade. Es ist so, wenn so die Adjektive auf einen runterregnen, ich werde da so etwas verlegen. Aber ich freue mich natürlich.
Sie sagt, der Mann hat alles, was ein Mann verführerisch macht und man ahnt, er hat ein Geheimnis. Jetzt kommt das wahre Outing. Was ist Ihr Geheimnis? Woher haben Sie diese Aura, von der ja viele sprechen?
Keine Ahnung, ich kann doch jetzt, ich freue mich darüber, aber ich kann dazu nichts sagen.
Sie sind bescheiden, ne, in solchen Dingen?
Naja, ich bin da verlegen. Bescheiden, weiß ich nicht. Nee, ich habe schon auch Ansprüche. übrigens vor allem an mich selber, aber auch an meine Umgebung. Bescheiden, würde ich sagen, bin ich nicht. Ich will schon was. Aber ich freue mich und werde etwas verlegen, wenn ich das alles höre, ja.
Der HR-Tatort im Schmerz geboren hat damals viele, viele Preise bekommen. Vielleicht auch deshalb, weil Sie und Ulrich Tukor sich so anspornen konnten in den Rollen. Das hat sehr gut gepasst, oder?
Ja, wir haben schon mal miteinander gedreht. Einen Film, da haben wir Brüder gespielt bei Matti Geschonek. Das war auch sehr schön. Es gibt ja so glückhafte Begegnungen, auch mit Justus. Das war ja auch für den HR Freunde und dann zwei Freunde. Wir hoffen auch auf den dritten Teil. Dieser reine Zwei-Personen-Film, den wir jetzt, wie gesagt, schon zweimal miteinander gedreht haben, es war auch sehr schön. Es ist auch eine glückhafte Begegnung. Ich freue mich immer, wenn ich so tolle Kolleginnen oder Kollegen habe, mit denen man sofort eine Chemie herstellt. Mit Nina Hoss zum Beispiel fällt mir ein. Oder mit Maren Eggert. Oder mit Nina Kunzendorf in einem Film. Oder mit Corinna Harfuch. Also es gibt viele Kollegen, mit denen ich sehr gerne schon gedreht habe.
Ulrich Matthes in hr1. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten, wenn Sie uns im Radio hören. Und es gibt uns natürlich auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Also bis gleich.
hr1 Talk.
Der Schauspieler Ulrich Matthes beehrt uns im HR1 Talk. Ihn verbinden wir mit Hochkultur, mit anspruchsvollen Filmen und Theaterstücken. Aber Sie selbst gucken abends auch manchmal gerne Trash-TV?
Ich würde es anders nennen.
Bitteschön.
Ich würde sagen, ich gucke ganz ausgewählt, ich gucke gerne das Dschungelcamp und ich gucke gerne Let's Dance. Ich finde, das sind beides zwei Sendungen, die ich sehr unterhaltsam finde und die ich manchmal gucke, um mich sozusagen nach einem langen Tag, da kann man ja nicht immer nur irgendwelche komplizierten Romane lesen.
Ja,
oder
nach einem anstrengenden Drehtag lesen Sie nicht ein paar Seiten Schopenhauer, sondern dann darf es auch
Nein,
was Leichtes
sein. Ich würde sagen, ich lese ohnehin höchst selten. Ich überlege, ob ich überhaupt schon mal Schopenhauer gelesen habe. Aber manchmal ist ja der Mensch einfach bedürftig, sich abzulenken, sich irgendwie Jux und Dollerei zu, und da ich überhaupt keine Unterscheidung zwischen E und U, zwischen Hochkultur und Hopsasa mache, beides braucht der Mensch und manchmal ist eben Hochkultur angesagt und dann auch mal Hopsasa. Ich mache da keine Unterscheidung. Ich bin nicht schnöselig. Ich bin grundsätzlich überhaupt nicht schnöselig. Weder anderen Menschen gegenüber noch anderen Ausdrucksformen gegenüber. Ich bin auch viel zu neugierig, um schnöselig zu sein. So würde ich es mal zusammenfassen, ja.
Der hr1-Fragebogen ist kein Trash, aber auch den können wir gleich ganz entspannt ausfüllen. Der kommt gleich.
Ach.
Am kommenden Donnerstag übrigens feiert Ulrich Matthes seinen 65. Geburtstag.
Was? Nein, das stimmt. Ich werde 34.
Ach so, gut. Am kommenden Donnerstag feiert Ulrich Matthes seinen 34. Geburtstag.
Ja.
Auch da gilt gratulierend vorab. Sind Sie abergläubisch? Das bringt Unglück, ne? Das tun wir nicht.
Ich bin nicht so abergläubisch.
Werden Sie groß feiern? Ihren 34.
Groß nicht, aber feiern.
Okay. Unser Geschenk an Sie ist der hr1-Fragebogen. Den darf man schon vorher auspacken.
Ja.
Mein schönstes Privileg als berühmter Schauspieler ist,
den Beruf ausüben zu dürfen und darin erfolgreich zu sein. Diesen Beruf zu haben und eben auch erfolgreich zu sein, das ist ein so unglaubliches Privileg. Und ob Sie es mir nun glauben oder nicht, ich mache mir das mindestens einmal die Woche wirklich auch bewusst. Ich sage mir das, Mensch, kannst du froh und dankbar sein, dass du diesen herrlichen Beruf hast und dann auch noch erfolgreich bist. Ich bin dafür wirklich dankbar. Ich weiß, die Antwort war zu ausführlich, aber es war mir ein Bedürfnis. Bei den anderen Antworten mache ich es kürzer.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ich würde sagen 1,79 bei mir bei Edeka.
Kinder sind für mich.
Ich bedauere, dass ich keine habe.
Mein Lieblingsessen.
Tomatensalat und einfach ein Fisch. Zack, schneide ich auf, ein paar Kartoffelchen, wunschlos glücklich.
Sie kochen selbst?
Ja, Rehrücken an Aprikosenschaum, dafür reicht es nicht.
Am meisten auf die Palme bringt mich.
Im Moment der Erfolg der AfD, der relative Erfolg der AfD.
Glück bedeutet für mich?
Tatsächlich auf der Bühne zu stehen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie so langsam und dass es so kompliziert ist, sie aufrechtzuerhalten, dass man immer wieder Kompromisse suchen muss. Das ist das Schöne, aber auch das Komplizierte an der Demokratie.
Bereut habe ich?
Ich gucke gar nicht zurück, offen gestanden. Also politisch interessiert mich Geschichte sehr, aber privat, tempi passati, mir fällt nichts ein, was ich bereut habe, offen gestanden. Es gibt bestimmt Dinge, aber die waren jetzt nicht so schlimm. Für die habe ich mich entschuldigt und dann ist auch gut.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Mit Gershwin?
Was würden Sie ihn fragen?
Erzähl doch mal, George, wie bist du denn auf die Rhapsody in Blue gekommen?
Zuletzt geklaut habe ich.
Zuletzt geklaut habe ich als Kind, das weiß ich noch sehr genau, Schokorosis. Da bin ich reingegangen zu, damals hieß es noch Butterbeck, das gibt es nicht mehr in Berlin, mit dem festen Willen, was zu klauen. Weil Kashi, meine damalige Kindheitsfreundin, das war die Tochter unserer Hauswartsfrau, Frau Krause, die auch bei Nacht und Wind und Wetter immer ohne Strümpfe und immer im Rock, es konnte minus 10 Grad sein, stand Frau Krause draußen und wartete, dass wer vorbeikam. Also deren Tochter Kashi und ich waren unzertrennlich eine Zeit lang. Und Kashi und ich hatten uns vorgenommen, wir klauen heute. Und dann bin ich zu Butterbeck und dachte, da ich Schokorosis, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, damals für mein Leben gern aß, habe ich gesagt, ich klaue Schokorosis, was du klaust, ist mir wurscht. Kashi blieb draußen stehen, weil sie sich dann doch nicht getraut hat. Ich weiß es, als ob es gestern wäre. Und dann bin ich rein, habe diese Schokorosis in irgendeiner Tasche oder in meinem Ärmel. Ich weiß noch, dass ich dachte, ich sterbe jetzt vor Aufregung, bin mit diesen Schokorosis raus. Wir haben die dann gemeinsam verputzt und ich bin nach Hause. Und meine Mutter hat pädagogisch wie fast immer goldrichtig gelacht und hat aber auch gesagt, hör mal, das war das erste und das letzte Mal. Das müssen die ja auch bezahlen. Dann muss irgendeine arme Verkäuferin, dann fehlt das, so hat sie mir das irgendwie versucht begreiflich zu machen, das machst du nicht nochmal. Versprichst du mir das? Dann habe ich sie ernst angeguckt, obwohl sie gelacht hat und habe gesagt, okay, ja gut, ich verspreche es dir. Und dann hat sie gesagt, du schwamm drüber, aber nochmal machst du es nicht. Ich habe dieses Versprechen gehalten.
Gendern.
Ich verstehe die Aufregung darüber überhaupt nicht. Ich selber bin in einem Alter, wo ich es mir mühsam beibringen würde. Meistens gendere ich nicht. Find's okay, wenn man nicht gendert. Find's okay, wenn man gendert. Ich verstehe diese Aufregung nicht.
Mein größter Flop war?
Macbeth. Macbeth war ich wirklich nicht gut. Die Inszenierung war verkorkst. Schade.
Autofahren ist für mich.
Oh, ich fahre wahnsinnig gerne Auto. Mit schlechtem, ein bisschen schlechtem Gewissen aus ökologischen Gründen. Aber ich fliege nicht mehr innerhalb von Deutschland. Ich fahre so gerne Auto. Insofern, ich fahre wirklich so gerne Auto. Deswegen schaffe ich es mir nicht ab, sondern ich fahre, sagen wir mal, einmal im Monat habe ich schlechtes Gewissen. Und ansonsten denke ich, man ist ja kein Übermensch. Ich esse zu Hause überhaupt kein Fleisch mehr. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, obwohl ich immer sehr gerne Fleisch gegessen habe. Und jetzt ab und zu esse ich mal eine Leber im Restaurant, weil ich so gerne Leber esse. Und dann denke ich, guck mal, so ist es okay. Einmal im Monat isst du Leber und ansonsten kein Fleisch mehr. Aber Autofahren, weil ich so gerne Auto fahre, fahre ich weiter.
Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Ulrich Mattes. Herzlichen Dank.
HR1 Talk.
Ulrich Matthes ist unser Gast im HR1 Talk. Wir haben gerade schon gehört, unser Überraschungsgast sprach von seinem scharfen politischen Bewusstsein und politische Themen sind ihm sehr wichtig.
Na ja, scharf.
Sie haben sich ja auch beteiligt bei Act Out. Das war ein Gruppenouting von über 180 Schauspielerinnen und Schauspielern. Warum war Ihnen das wichtig?
Als man mich gefragt hat, habe ich zuerst abgesagt. Da habe ich abgesagt, weil ich das Gefühl hatte, ach, für mich ist es einfach kein Thema. Ich werde jetzt mal Spaß beiseite, ich werde jetzt 65 und vor 3 Jahren oder wann es war, war ich ja nun auch schon über 60 und da dachte ich, Kinder, das weiß irgendwie alle Welt. Und wer es nicht weiß, ist mir auch wurscht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Es war für mich ein Problem, als ich glaube mit 19 mich wahnsinnig verliebt hatte. Nach einer Hetero-Pubertät habe ich dann meinen Eltern gesagt, ich habe mich jetzt da in einen Kommilitonen verliebt. Ich war selber von mir überrascht und meine Eltern auch. Und wie die reagieren würden, das war damals wirklich ein Problem. Und die haben aber beide sehr gut reagiert. Und es ist für mich mein Leben lang, bis auf ab und zu mal ein paar blöde Erlebnisse, wo Regisseure gesagt haben, was, du willst jetzt hier Romeo und Julia, den Romeo spielen oder Ferdinand in Kabale und Liebe, du bist doch schwul, wie soll denn das gehen? Also solche Idioten gibt's
als halt. Als Schauspieler.
Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, wenn es diese große Aktion gibt, und da ist ja natürlich in der Gesellschaft immer noch Ressentiments gegenüber queeren Menschen gibt, siehe Fußball oder siehe am Arbeitsplatz, es ist schon viel erreicht worden, aber es kann immer noch mehr natürlich erreicht werden. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, denen einfach gesagt wurde, pass mal auf, lass mal deine Freundin auf dem roten Teppich weg. Du willst ja irgendwie nach wie vor viele Rollen spielen, auch Hetero-Rollen. Und da dachte ich, was, bitte? Das gibt's immer noch, natürlich gibt's es immer noch. Ich war da auch irgendwie naiv, weil ich selber einfach kein Problem damit habe. Und dann dachte ich, komm, jetzt spring mal über deinen Schatten. Zumal ich damals Präsident der Deutschen Filmakademie war, 3 Jahre lang. Und in der Zeit war das. Und jetzt muss ich solidarisch sein mit Kollegen, die diesen Beruf gerade erst anfangen. Und die vielleicht mit ihren Eltern sogar noch Probleme haben oder das Gefühl haben, oh, und wenn dann ein erfahrener und ja auch prominenter Kollege sagt, ich bin da auch dabei, dann hilft denen das vielleicht oder nützt ihnen und so. Und dann dachte ich, komm, bist du denn blöd, dass du erst gesagt hast, nee, machst du nicht mit. Sondern ja, dann war mein Stimmchen dabei und nun ist auch gut und ist doch schön.
Und wie war dann so die Reaktion? Also letztlich, wer es wissen wollte, der wusste klar ihre Reaktion.
Ich habe das nie verschwiegen.
Klar.
Also ist mir auch nicht peinlich, war mir nie peinlich. Und insofern, für mich ist das kein Ding. Aber für manche ist es eben offenbar doch noch ein Ding. Es gab dann so ein paar kritische Stimmen, zumal in der FAZ. Und da gab es so ein paar Ressentiments und Stimmen, die gesagt haben, haben die das nötig, ist doch wichtig, Tuerei. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann hätten sie doch ein Interview mit einem von uns, 180, vielleicht auch mit mir oder mit wem auch sonst machen sollen. Also das hat mich damals so etwas gewundert und auch etwas gekränkt, aber schwamm drüber. Insgesamt waren die Reaktionen sehr positiv. Wenn es ein bisschen was beigetragen hat zu einem entspannteren Verhältnis vieler Menschen, queeren Leuten gegenüber, dann war es doch schön.
Ulrich Matthes in HR1. Mit Uwe Berndt und dem Schauspieler Ulrich Matthes, der privat, heißt es, mit Angela Merkel schon länger befreundet ist. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt bei einem Gartenfest von Volker Schlöndorff. Vor 19 Jahren, glaube ich, knapp 20 Jahre ist es her, da war sie noch gar nicht Bundeskanzlerin. Und da haben wir uns den ganzen Abend sehr nett und lustig, also ich war unbefangen ihr gegenüber. Ich habe da sowieso keine Angst vor großen Tieren, ist ja auch nur ein Mensch. Wir haben uns da sehr gut verstanden. Die CDU ist jetzt nicht so meine Partei. Und dann haben wir uns immer wieder mal verabredet. Sie kam ins Theater oder wir sind auch mal essen gegangen und so. Und im Laufe dieser knapp 20 Jahre lernt man sich ja immer besser kennen. Und ich kann mittlerweile wirklich aus vollem Herzen sagen, ich mag Angela Merkel sehr gern. Sie ist ein wirklich toller Mensch.
Was schätzen Sie an ihr?
Sie hat sehr viel Humor. Sie ist selbstironisch. Sie ist klug. Sie ist wirklich sehr empathisch. Sie ist ein wirklich warmherziger Mensch. Ich habe sie in sehr vielen Situation jetzt schon kennengelernt und glaube, das so wirklich sagen zu können. Sie ist eine gute Freundin einfach. Sie hat mich in sehr vielen Situationen sehr begleitet, ich sie auch. Und ich war immer diskret, sie auch. Das war auch wichtig für diese Beziehung. Und insofern werde ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, Außer, dass ich sie einfach sehr gerne mag und wir es sehr lustig miteinander haben. Und ich sie tatsächlich dann ein einziges Mal, 2017, als ich wusste, sie hört auf, einmal bin ich dann über meinen Schatten gesprungen und habe CDU gewählt, aus Anerkennung für ihre Lebensleistung. Darüber hat sie sich auch sehr gefreut. Aber nochmal werde ich, glaube ich, nicht CDU wählen.
Jetzt spielen wir wieder gute Laune-Musik für Sie.
Ja, unbedingt.
Stevie Wonder mit Overjoyed. Warum das?
Ach, Stevie Wonder liebe ich. Ja, es ist ein fröhliches Lied und ein bisschen gute Laune tut doch uns allen gut.
Stevie Wonder für Ulrich Matthes. Ulrich Matthes ist unser Gast im hr1-Talk, der ja auch lange Präsident der Deutschen Filmakademie war. Schauen wir also mal auf den deutschen Film. Über den wird oft und gerne lamentiert. Sie haben als Präsident der Filmakademie stapelweise Filme sichten müssen für Preisverleihungen. War das Arbeit oder Vergnügen?
Naja, das macht man ja nicht nur als Präsident, sondern als normales Mitglied
ebenso
auch. Es ist ein Vergnügen, diese Filme zu gucken. Ich habe sie immer, auch in der Zeit, in der ich nicht Filmakademiepräsident war, alle geguckt, manche nicht ganz zu Ende, das gebe ich zu, weil ich sie dann doch nicht so doll fand. Aber sich einmal im Jahr so einen Überblick zu verschaffen über das gesamte Oeuvre des deutschen Films, ist toll. Übrigens nicht nur die Perlen, die dann die großen Preise gewinnen, sondern sozusagen auch im Mittelfeld gibt es kleine, unbekannte Filme, die kaum jemand guckt, bedauerlicherweise. Da gibt es immer wieder ganz, ganz tolle junge Filmemacherinnen und Filmemacher zu entdecken. Ich habe ja auch mit manchen gearbeitet, die unerfahren waren und die dann aber großartig geworden sind. Zum Beispiel Christian Schwocho, der jetzt The Crown viele Folgen gedreht hat als Showrunner und als verantwortlicher Regisseur für mehrere der letzten Folgen. Mit dem habe ich seinen ersten Film, Novemberkind, da kannte ihn keine Sau. Da habe ich schon damals gesagt, Mensch, der ist aber begabt und toll. Oder ich habe jetzt zwei Filme gedreht, die jetzt im Herbst ins Kino kommen. Milchzähne heißt der eine und Jupiter der andere. Milchzähne lief jetzt gerade im Achtung Berlin, einem kleinen tollen Festival in Berlin und hatte in Rotterdam die große Weltpremiere. Also ich arbeite auch gern mit jungen Leuten und ich finde den deutschen Film unterschätzt. Und es gibt immer wieder super Filme zu entdecken. Man möge doch einfach ins Kino gehen und sie sich anschauen.
Also das heißt, es wird zu Unrecht lamentiert über den deutschen Film. Manche sagen gerne, ach, die Drehbuchautoren in den USA sind alle um Klassen besser.
Hollywood ist ja eine riesige Fabrik mit wahnsinnig vielen, wahnsinnig tollen Drehbuchautoren und Autoren. Also wer bin ich jetzt, dass ich sage, nee, die deutschen Drehbuchautoren sind besser als die in den USA? Das wäre für ja Quatsch. Und aufgrund der Zahl der Drehbuchautoren gibt es einfach in den USA noch mehr, die einfach toll sind. Aber wir haben in Deutschland auch ganz viele tolle Autoren. Wissen Sie, es ist einfach leicht, so pauschal zu sagen, genauso wie es leicht, jetzt rege ich mich wirklich noch auf, einfach leicht pauschal zu sagen, ach, die blöden Politiker da oben sind da alle gleich, sind da alle scheiße, deswegen mache ich hier mal mein Protestkreuz bei den AfD-Fritzen. Das ist wahnsinnig leicht. Das dauert 10 Sekunden, dann noch irgendeine Hassmail rauszuschicken. Das ist einfach nur scheiße, das ist denkfaul und blöd und ungerecht gegenüber zumal den Spitzenpolitikerinnen und Politikern, die da im Bundestag, mal die von der AfD ausgenommen, die sich da jeden Tag den Arsch aufreißen und mühsam Kompromisse aushandeln, das ist Politik nun mal. Und wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und nicht einfach nur pauschal und denkfaul sagt, oh, alle gleich da oben, Idioten, ich mache mein Kreuz bei der AfD, das ist einfach nur blöde. Und genauso blöd ist es pauschal zu sagen, der deutsche Film ist langweilig, ich gucke mir nur noch Hollywood-Blockbuster an. Freunde, macht euch ein paar mehr Gedanken, lest vielleicht nicht nur die Zeitung mit den großen Buchstaben, es gibt auch noch überall tolle andere Zeitungen, kleinere und größere, die jeden Tag ihre mühsame Arbeit machen, die Demokratie hochhalten und da auch da dann dieses blöde, ja, Lügenpresse alle gleich, alles scheiße. So, das war mein Wort zum Sonntag.
Ulrich Matthes in hr1. Ulrich Matthes ist festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Die Arbeit dort ist ihm so wichtig, dass er dafür sogar schon mehrfach Angebote aus Hollywood abgelehnt hat. Was sagt denn dann eigentlich Ihr Agent dazu?
Eine Agentin.
Ach so.
Es handelt sich um eine Frau.
Die verliert
so viel Zeit muss sein.
Die verliert doch ihre Provision dann, oder?
Also, ich hatte ja schon mehrere Agentinnen in meinem Leben, die aber meine Entscheidungen eigentlich immer gut geheißen, wie sagt man, gut geheißen haben. Ein großes, fantastisches Hollywood-Angebot. Ich glaube, das würde ich nicht ausschlagen. Abgesehen davon, dass das Deutsche Theater immer sehr generös ist. Auch jetzt im Herbst werde ich wieder einen deutschen Film drehen. Dafür bekomme ich dann 4 Wochen frei. Wahrscheinlich würden die auch mal 2 Monate mich rauslassen. Die sind da wirklich ganz toll. Ich drehe ja auch immer Filme. Nur damals war es wirklich so, bei diesem großen Angebot von Peter Weir, da hätte ich irgendwie echt ein halbes Jahr oder noch länger, glaube ich, kündigen müssen, damit die mich immer zur Verfügung haben. Und das wollte ich damals nicht. Mhm. Mir ist die Theaterarbeit einfach enorm wichtig. Ich liebe wirklich beides. Ich stehe auch sehr, sehr gerne vor der Kamera. Diese reduzierte Arbeit ist wunderbar. Ich möchte es nicht missen, aber das Theater eben auch.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, die Theaterarbeit war Ihnen zeitweise so wichtig, dass sogar private Beziehungen daran zerbrochen sind. Haben Sie daraus gelernt inzwischen?
Das ist eine direkte und schöne Frage. Ja, ich versuche daraus zu lernen. Zerbrochen würde ich, das klingt so dolle und dramatisch. Es war dann schwierig für die Beziehung, weil man muss ja sowohl Freundschaften wie Liebesbeziehungen wirklich pflegen. Also vor allem die Liebesbeziehungen haben dann tatsächlich mal, ich erinnere mich genau im Moment, gerade während ich rede.
Und haben dabei einfach, schmunzelt er.
Ja, damals habe ich nicht geschmunzelt. Die sind dann irgendwie auseinandergegangen, weil ich irgendwie dann 2 große Theaterarbeiten hintereinander hatte. Und die waren mir einfach wichtig und dann habe ich die Beziehung vernachlässigt und irgendwie hat er dann auch gesagt, naja, schön ist anders und dann lebt man sich so ein bisschen auseinander und so. Also ich hoffe, dass ich daraus gelernt habe. Im Moment habe ich keine Beziehung, an der ich arbeiten könnte, das kann ich ruhig offenherzig sagen, bedauerlicherweise, ich hätte gerne eine. Mal gucken. Hoffentlich habe ich dann daraus gelernt.
Ja. Gut, dann wollen wir doch zum Schluss nochmal in Ihren Terminkalender schauen. Ist denn vielleicht schon was abgedreht, das wir demnächst sehen können, das schon in der Pipeline ist?
Naja, diese beiden Filme, die im Herbst dann beide ins Kino kommen, Jupiter und Milchzähne mit jeweils Jungen, einem Regisseur, einer Regisseurin und ich bin ja ständig im Deutschen Theater zu sehen. Wer nach Berlin kommt von den Hörerinnen und Hörern des HR, der möge doch sich das Deutsche Theater auf den kulturellen Plan setzen.
Herzlichen Dank, Ulrich Matthes, für den Besuch im HR1-Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast
singt.
Gerne auch singt, wenn Sie möchten. Der Satz sollte weitergehen, eine Klitzekleinigkeit auswendig aussagt. Aber singen gilt auch, wenn Sie singen möchten.
Nein. Ja, ich kann auch singen, aber ich kann auch sagen, vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in, wie heißt es, raue Berge zurück. Ja, ich kann auch sagen, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Lüfte streifen ahnungsvoll das Land. Horch, von fern ein Hafenton, Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Zwar etwas bruchstückhaft.
Das war jetzt?
Ich würde sagen Mörike oder Eichendorf. Kinder, Sie beide mögen es mir verzeihen.
Damit gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank, Ulrich Matthes. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Unbedingt. Tschüss.
HR1.
Genau meins.